ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge vom Nerdcast. Und wir haben einen Gast bei uns zum zweiten Mal und willkommen zurück, Inga Pulver-Hanneken. Hallo, schön bist du da. Du bist ja bei uns letztes Mal zu Gast gewesen. Wir haben zwei Folgen gemacht gerade und das ist so toll gewesen. Wir haben dir angeboten, du darfst auch mal ein Album wählen, wo deine Herzensangelegenheit ist. Und du hast dich entschieden für ein Album von einer Bay Area Band, sozusagen Second Wave Bay Area Thrash Band, namens Forbidden. Und nämlich ihr drittes Album, das am 30. November 1994 rausgekommen ist. Die Band hat sich vorher einen Namen gemacht als Thrash-Legende eigentlich und hat dann ein bisschen Kurswechsel vorgenommen. Aber ich will gar nicht gross vorgreifen, weil es ist ja schliesslich dein Album, Inga. Also bitte übernimm und erzähl uns doch einmal, warum das Album.
Ja, also das ist tatsächlich eigentlich meine erste Wahl gsi, wo ihr mich noch einmal gefragt habt, um nochmal vorbeikommen und Hidden Gem präsentieren. Das ist eigentlich das erste Album, das mir in den Sinn kam, ist Distortion von Forbidden gsi. Ich habe dann tatsächlich nochmal so ein bisschen in der Gegend umeinander gekehrt, aber letztendlich ist das dann doch wieder eine von meinen berühmten 3-Minuten-Entscheidungen gsi und es ist dabei geblieben. Distortion ist einfach ein unfassbar geiles Album und Forbidden ist eine unfassbar geile Band. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist nicht unbedingt immer sehr zugänglich, was sie machen. Es ist sehr technisch teilweise, aber nichtsdestotrotz hat es einfach eine wahnsinnig geile Magie, finde ich.
Okay, also ist es so, dass du mit diesem Album überhaupt eingestiegen bist mit dieser Band? Oder hast du die ersten zwei Alben schon kennt vorher? Oder wie ist es zum ersten Kontakt mit Forbidden überhaupt gekommen?
Also ich habe die ersten beiden Alben habe ich zwar kennt, aber tatsächlich nicht so gut. Distortion ist der Hook gewesen, praktisch. Also als ich Distortion gehört habe, hat es mich einfach reingeärmelt. Das ist ein Album, das bei mir einfach komplett sofort direkt gezündet hat. Und ich habe sie dort auch auf dieser Tour live gesehen in Freiburg. Es war ein sensationelles Konzert gewesen.
Wo, in welchem Club?
Crash. Ja. Und dann haben sie am Tag darauf in Bern gespielt, im ISC meine ich, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Und ich konnte tatsächlich mit ihnen mitfahren, weil dort war eine Vorband dabei gewesen, Warpath aus Hamburg, und das sind Kollegen von mir gewesen. Und die haben mich freundlicherweise im Tourbus dann mitgenommen, was eine sehr lustige Fahrt war. Ich kann mich erinnern, dass dann irgendeiner von denen noch die Bank noch durchgebrochen ist. Und ja, also es sind lustige Anekdoten dort gewesen.
Ja, jetzt erzähl mal im Detail.
Ja, da, mit dem durchgebrochenen Bank habe ich genau nichts zu tun. Okay. Ich habe ganz friedlich in meinem Sessel vor in der Lounge geschlafen.
Okay, ja, dann sind wir aber auch beruhigt.
Hast denn du aber Forbidden kennt mit den ersten zwei Alben, die ja Kult gewesen sind? In der Thrash-Szene?
Doch, interessiert auf jeden Fall. Ich bin ja damals, wie alt bin ich dort gewesen? 95 ist Distortion rausgekommen.
10.
Da bin ich 3,5 gewesen. Ich bin eigentlich noch gar nicht auf der Welt. Weil ich bin ja heute auch erst 17, das muss man dazu sagen.
Das weisst schon recht viel von Heavy Metal.
Genau, gell? Erstaunlich. Nein, ich bin, wie alt bin ich? 95 bin ich irgendwie Anfang 20 gewesen. Irgendetwas, 20 plus irgendetwas. Und logischerweise, bei mir ist natürlich Metallica, Testament und so Zeugs ist bei mir auf dem Menü gestanden damals schon. Forbidden eher nicht ganz vorne dabei mit den ersten zwei Alben, aber wie gesagt, eben, Distortion hat dann wirklich komplett gehuckt und das hat mich vom ersten Moment an so reingenommen und das ist bis heute so. Wenn ich das Album höre, bei jedem einzelnen Song, eine Gänsehaut. Ich denke, es ist ein grosser Teil daran, dass ich ein grosser Fan vom Tim Calvert bin, der leider verstorben ist, ja, wo als Gitarrist eingestiegen ist, schon bei der Platte vorher und nachher zu Nevermore gegangen ist. Ich bin extrem Fan von seinem Gitarrenspiel und von seiner Art, Songs zu schreiben, weil er so eine sehr eerie, düstere Art hat, Songs zu schreiben.
Okay, aber jetzt noch so richtig ein nerdiges Detail. Wie bist du auf die Platte gekommen? Also hast du irgendwie ein Heftchen gelesen, hast du gesehen, kommt Plattenkritik oder hast du einfach gesehen, die sind auf Tour, ich glaube, ich muss noch ein Album hören?
Hey, ich habe vor dieser Tour habe ich mit dem Maurer, der hat damals Bass gespielt bei Warpath, das ist eben ein Kollege von mir von Hamburg, und der hat mir gesagt, hey, wir gehen auf Tour mit Forbidden und Gorefest sind das damals gewesen, die Holländer. Und dann haben wir irgendwie gefunden, hey, lass uns doch irgendwo treffen in der Nähe. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Und dann habe ich dort, bin ich glaube auf dem Weg, habe ich dann gefunden, ich lasse mal rasch das aktuelle Album von Forbidden rein und das war es dann gewesen.
Alles klar. Hey, wie haben wir es hier innen mit euch zwei Hübschen? Philipp Bäumli?
Ja, ich habe Forbidden kennt, eigentlich schon ab dem Debüt Forbidden Evil, wo glaube ich 88 rausgekommen ist. Ich habe dort recht viele von diesen Bands aufgesogen, unter anderem auch Forbidden, ja. Mir hat eigentlich das Debüt gut gefallen, nicht super gut, aber gut gefunden. Und mir hat dann die zweite Platte mir sehr angesprochen damals, also Twisted Into Form, wo meint die zwei Jahre später rausgekommen ist. Die habe ich viel gelost damals, ja. Und ja, wie mit so vielen Bands, gerade zu Anfang 90er, sind viele verschwunden in dieser Szene. Und irgendwie habe ich dann auch Forbidden komplett ab dem Radar gehabt. Also mir ist bis du das erwähnt hast, Inga, ist mir die Platte nicht bekannt gewesen. Ja. Also ich kenne eigentlich jetzt, so gesehen, die ersten zwei gut, die dritte jetzt auch. Und die zwei weiteren, die es noch gibt, die habe ich noch nicht gelost. Also irgendwie hat es bei mir eben mit Twisted Into Form ist quasi für mich, wenn man so will, die erste Forbidden-Phase abgeschlossen worden. Ja.
Ja, ist bei mir ein bisschen ähnlich, aber auch ein bisschen anders. Durch das, dass wir ja beide im Atlantis Records gross geworden sind, ist natürlich Forbidden ein Thema gewesen, vor allem die ersten zwei Alben. Und die sind cool gewesen. Ich bin aber dort eigentlich schon ein bisschen nebeneinander gewesen im 88. Und das Album, das jetzt aber wir heute besprechen, das Distortion-Album, das ist eigentlich für mich noch spannend war, das ist rausgekommen auf dem gleichen Label wie ein Album von mir, Erotic Jesus Extravaganza, auf Gun Records in Deutschland. Das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen. Und nachher ist mir dann aber eingefallen, aha, ja, stimmt, der Wolfgang Funk, der ja der Labelchef war und so weiter, der hat dann eben gesagt, er würde jetzt Bands signen, auch aus dem Ausland, nicht nur deutsche Bands, und da wären geile Thrash-Band dabei. Und schlussendlich ist es zu diesem Album gekommen. Aber das Album habe ich gar nicht gekannt. Ich habe die ersten zwei gekannt, wie du, Philipp. Aber das Distortion-Album habe ich wirklich erst jetzt auch auf die Impodane dürfen kennenlernen.
Also vielleicht kann man so ganz geschwind noch ein bisschen Wikipedia-Wissen einfließen lassen. Also sie gelten als Second Wave Bay Area Thrash Band zusammen mit Death Angel und Testament und Violence, wenn First Wave Bands Metallica und Exodus wären. Also weißt du ein bisschen etwas über die Hintergründe, warum das Album Gun rausgekommen ist und nicht auf einem amerikanischen Label?
Wenn ich das mal so ganz kurz kann, glaub, zusammenfassen kann, ist es darum gegangen, dass zu dem Zeitpunkt, wo Distortion geschrieben worden ist, ist schon die ganze Grunge-Bewegung losgegangen und Nirvana und Pearl Jam und so weiter sind schon auf dem Plan gewesen. Und Thrash Metal ist eigentlich in dem Moment tot gewesen. Also der hat eigentlich mehrheitlich nicht mehr so fest stattgefunden. Und in Amerika hat auch kein Label Interesse gezeigt an Distortion. Und Gun ist tatsächlich das einzige Label gewesen, das gesagt hat, wir bringen das raus. Und es ist auch nur in Europa erschienen dazumal. Und es gibt, glaube ich, bis heute auch rechtliche Probleme. Also der Craig hat gesagt, sie haben die Rechte nicht am Album und sie sind immer noch dran, die Rechte zurückzukommen.
Also das ist ja eigentlich auch der Umstand, wieso dass wir es wogen, auch mal schnell etwas zu hören von diesem Album. Und ich finde, ganz ehrlich gesagt, das ist eben schon recht geil. Einfach mal schnell zum Anteasen, was jetzt noch alles kommt. Hier ein paar Sekunden von Distortion, von Forbidden. Genau, so fängt das Album irgendwie an. Und das klingt auch schon recht geil, finde ich, ganz ehrlich gesagt. Weil ich habe die ersten zwei Alben kennt und die habe ich eigentlich nicht so super duper gefunden. Ich bin irgendwie nie, also ich finde Testament geil, ich finde Exodus geil, aber nie irgendwie auf einem Level, wo ich Fan war. Und ich bin wirklich so ein Metallica Anthrax Fanboy. Und die Second Wave vom Thrash, wo man jetzt eben, wo du auch gesagt hast vor Fran, die haben dann eben so Bands gebracht, wo ich so gefunden habe, ah, ist okay, also es ist eigentlich auch schon geil da gewesen, 5 Jahre vorher. Und eigentlich das Distortion-Album, das kann mich auch wirklich abholen, also jetzt von der Produktion her, von den Riffs her, und da habe ich so ein bisschen den Wow-Effekt gehabt, ich weiß nicht. Du hast ja eigentlich uns auch gefragt, Inga, Thrash, ist denn das überhaupt etwas, wo ihr, also der Fran, der Philipp und ich, sind wir da daheim, haben wir das gelost? Weißt du, Philipp?
Ja, es ist eine Stilrichtung von mehreren, die mich interessiert hat. Ich bin nie der Purist gesehen, der nur eine Richtung gelost hat. Also ich konnte problemlos Thrash hören, klassische Metal und auch Hair Metal meinetwegen hören. Das war für mich kein Problem gewesen, das zu mischen quasi, ja. Der ganz klassische Thrash seltsamerweise, also mit klassischem Thrash verbinde ich mehr Testament und Exodus vielleicht, die haben mir nie so wirklich 100% zugesagt, seltsamerweise. Ich habe immer die Bands gern gehabt im Thrash, die ein bisschen offener noch gewesen sind. Also Death Angel hat mir fast ein bisschen mehr gefallen. Oder auch dann die, die es nur als Miteinfluss gehabt haben, die haben mir fast am meisten gefallen. Also die ein bisschen Thrash drin haben, aber eigentlich nicht der klassische Thrash-Band ist. Also wie eben zum Beispiel Watchtower oder Blind Illusion, da bin ich riesen Fan gewesen, ja.
Okay, also bei mir, ich bin in dieser Zeit noch immer völlig anders gewesen. Ich musste jetzt nachholen und nachsitzen quasi. Ich habe die ersten zwei Alben gelost. Also muss vielleicht sagen, dort spielt ja der Paul Bostaff Schlagzeug. Und wo er eingestiegen ist bei Slayer mit Divine Intervention, also habe ich ihn schon auf dem Radar gehabt. Ich habe ihn wahnsinnig gut gefunden. Über alles zusammen bin ich trotzdem eigentlich im Lombardo-Lago geblieben, aber der Paul Bostaff hat so extrem viel Qualität als Schlagzeuger, dass es auch extrem überzeugend war. Mir haben die ersten zwei Alben sehr gut gefallen und ich habe vor allem einmal gestaunt, was für ein unglaublicher Bruch da stattgefunden hat, stilistisch dann zu Distortion. Also es liegen ja auch 5 Jahre dazwischen, aber immerhin ist der gleiche Bandname. Was ist denn da passiert, Inga, in dieser Zeit und warum?
Du, ich bin nicht dabei gewesen, das kann ich dir so nicht sagen.
Okay.
Aber eben, also ich meine, musikalisch hat sich natürlich in diesen 5 Jahren von Anfang 90er bis Mitte 90er ein Haufen getan, gerade im Metal-Bereich. Nicht unbedingt zum Vorteil vom Metal und im Speziellen für den Thrash Metal, weil halt der Alternative viel grösser geworden ist und also der Thrash Metal hat einfach nicht mehr so eine riesige Rolle gespielt. Und Forbidden ist natürlich auch eine Band, wo ein Freund von mir hat gesagt, das ist Musik für Musiker. Und das hat ein bisschen etwas. Ich kann verstehen, auch das, was der Bäumli jetzt gesagt hat. Es ist sehr technisch teilweise. Es kommt teilweise auch sehr konstruiert über, musikalisch jetzt und vom Arrangement her. Und was mich eben, und da sind wir vielleicht, da bin ich vielleicht am gleichen Ort wie der Bäumli, was mich eben bei Distortion abgeholt hat, ist, es ist organischer. Also es tönt viel organischer. Es ist, die Songs sind zugänglicher, wenn auch düsterer, weder auf den ersten zwei Alben. Sie sind nicht mehr ganz so technisch, nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so ein Gefrickel, wie man gerne mal sagt. Und der Steve Jacobs, wo wir gerade bei den Drummer sind, finde ich einfach eine Klasse für sich. Der Steve Jacobs ist einfach mega geil. Und der hat so geile Sachen dort reingebracht, was der Craig auch bestätigt hat. Der ist einfach als Drummer ist er echt eine Klasse für sich und total unterbewertet. In bestimmter Hinsicht finde ich Distortion wesentlich zugänglicher, weil es hat einfach mehr Song drin und nicht so viel Technik.
Okay, aber was war denn der Grund für die Stiländerung? Also ist es quasi, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen mit dem Markt gehen, oder sind da Bandmitglieder reingekommen und andere raus, die gemacht haben, dass es plötzlich ein Bedürfnis gegeben hat nach quasi ein bisschen einer emotionaleren Komponente gegenüber vorher? Wenn du sagst, vorher sei es eher technisch gewesen.
Das ist jetzt eher eine Hypothese, das kann ich dir so nicht direkt beantworten. Ich weiss, dass der Tim Calvert ist ja schon bei der Platte vorher dabei gewesen. Also er wird nicht gewesen sein. Der Bostaff ist ausgestiegen. Und durch den Steve Jacobs dann, ich wollte nicht sagen ersetzt worden, weil eben, für mich hat Jacobs wesentlich coolere Qualität. Ich mache mir jetzt finden. Ich bin aber nicht so weder Lombardo noch Bostaff. Ja, hey, ich kann das wie nicht sagen. Ich denke, in diesen 5 Jahren sind einfach wahnsinnig viele Sachen passiert. Die sind in einem Alter gewesen, wo wir jetzt etwa sind. Wir sind alle etwa im gleichen Alter. Die Musikszene hat sich grundlegend verändert. Sie haben keinen Deal mehr gehabt. Sie haben irgendwie wollen, sich weiterentwickeln.
Also, ich glaube, dass man das einmal viel zu fest gewichtet. Die Band hat im 88 das erste Album rausgebracht, im 90 das zweite. Sie sind vor dem ersten Album schon aktiv gewesen. Und als Musiker entwickelst du dich selber weiter und auch das Umfeld und die Gesellschaft und so weiter. Für mich tönt jetzt das Distortion-Album nicht wie eine Anbiederung an den Versuch, einen Plattenvertrag zu kriegen, sondern einfach an ein bisschen Zeitgeist. Ich finde, das ist gar nicht so weit weg von dem, was sie vorher gemacht haben, sondern einfach gewisse Sachen, die jetzt mir persönlich, das ist jetzt eine Geschmacksfrage, mir persönlich vielleicht bei den ersten 2 Alben nicht so abgeholt haben, die sind auf einmal ein bisschen stimmiger gewesen, nicht der Kreisgesang und so weiter, vielleicht mehr Grooveparts und sehr, sehr gut ausgearbeitete Gitarrenriffs und Gitarrenparts. Also es gibt ja Bands, die wirklich so ein bisschen peinlichst versucht haben, so ein bisschen grungy tönen, aber man, das hat überhaupt mit dem Grunge zu tun. Also das Album, das erinnert mich sehr stark auch an das Debüt von Machine Head. Und das ist ein bisschen Zeitgeist. Das hört natürlich an, was machen denn die anderen Musiker und ist natürlich inspiriert, aber für mich tönt es eigentlich nicht so wie eine Anbiederung.
Der Rob Flynn ist ja auch bei Forbidden dabei gewesen und nachher er ist ausgestiegen worden, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht.
Von Machine Head, ja.
Und ja. Genau, aber dann hat er zuerst, glaube ich, noch Violence gehabt. Und dann nach Violence ist dann Machine Head gekommen. Also, ja, das war auch ein Thema gewesen bei Forbidden.
Du hast uns wirklich schöne Fragen geschickt und gestellt im Vorfeld, Ingo. Eine oder eine weitere davon wäre, was wir überhaupt meinen, was der Stellenwert von diesem Bay Area Thrash ist?
Ja, wenn man es ganz streng anschaut, sind die Big Four, die man immer mit dem Thrash verbindet. Und die Big Four waren ja Metallica, Slayer, Anthrax und Megadeth. Streng genommen sind die alle nicht aus San Francisco. Gut, Metallica ist aufgezögelt im 83, so gesehen kann man sie mit ihnen auch nicht zu San Francisco. Aber vieles ist auch außerhalb entstanden. Slayer und Megadeth ist ja LA und Anthrax ist ja New York, ja. So gesehen, welchen Einfluss hat das damals gehabt und jetzt? Ich denke, damals war der Einfluss gesehen natürlich von Metallica und Exodus, wo beide gleichzeitig ungefähr gestartet sind. Die haben einfach einen wahnsinnigen Einfluss gehabt auf die zweite Welle in San Francisco dann, oder? Wo dann Forbidden dazukommt, Death Angel, dutzende andere noch, was noch durch die Testament natürlich noch als bekannte Band. Dort ist, finde ich, ist dort eigentlich das meiste passiert, wo der Einfluss wirklich stark war. Ich glaube, nachher, mir dunkt's nicht, dass ab den 90er Jahren die noch wirklich ein wahnsinniges Gewicht hat in der heutigen Zeit sowieso nicht. Ich glaube, das kultiviert man einfach ein bisschen, oder? Weil halt eine Zeit lang so viele Bands dort rausgekommen sind. Ja.
Ich würde da gerne mein Veto einlegen. Ja. Also erstens würde ich mir das sagen, wenn man den Philipp in so einem Metal-Podcast drin hat, hat man 100 Punkte, weil das ist ein wandelndes Lexikon. Da gibt es nichts, was man irgendwie könnte sagen, wo er nicht irgendeine Ahnung dazu hat. Ich bin aber gleich gerade nicht so ganz deiner Meinung. Oder vielleicht hat ja falsch verstanden.
Nein, noch zu, noch zu.
Bay Area Thrash würde ich jetzt als Begriff dir einigermaßen recht geben, gibt es in dem Sinn, oder hat nicht mehr so einen Stellenwert wie auch schon. Auf jeden Fall. Aber wenn du schaust, welche Bands tatsächlich zu dem Genre, sage ich jetzt mal, dazugehört und wer heute noch dabei ist. Alle wichtigen Thrash-Bands sind immer noch die aus der Bay Area. Also aus dem Genre. Und Six Exodus, Six Metallica, Six Testament, das sind alles immer noch grosse Bands, Anthrax auch, wenn sie aus New York gekommen sind. Ja. Aber die Big Four, die haben immer noch etwas zu sagen. Ich bin zwar kein wahnsinnig grosser Fan von Megadeth, aber die haben jetzt auch gerade noch mal kurz ein bisschen Wirbel ausgelöst. Und von dem her, also es sind alles alte Säcke mittlerweile, ja, so das, wie wir ja auch.
Das habe ich auch ein bisschen gemeint. Ab den 90er Jahren ist eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel aus dieser Szene. Oder? Wir reden alles von Bands, die in den 80er eigentlich gestartet sind.
Ja, voll, aber sie haben heute immer noch einen riesen Stellenwert.
Absolut, ja, da bin ich ja, gleicher Meinung. Ja.
Also, und ich glaube, der Einfluss, oder was da losgelöst worden ist, also allen voran Metallica und Slayer, Anfang der 80er, und, also in der ersten Welle und dann die zweite Welle. Ich meine, ohne die Bands gäbe es Tausende von Metal-Bands nicht und Dutzende von Genres nicht, weil das ist wirklich die Geburtsstunde von, ich sage mal, ja, Extreme-Metal klingt ein bisschen blöd, aber was in die Richtung geht, ist schon zu einem grossen Teil dort passiert. Ich würde jetzt mal auch behaupten, Bands wie, bleib mal in Deutschland, Sodom, Destruction, Creator, die haben sich schon orientiert, was kommt aus den USA. Klar, auch Venom ist ein Thema gewesen, Motorhead, aber vor allem auch Metallica, Slayer, und sicher später auch Exodus und so weiter. Und ich glaube, also der Stellenwert für ein Metal, finde ich, ist enorm. Aber ja, in den 90ern ist nicht viel gekommen, weil
ja, das völlig, ist ein bisschen mein Punkt, ja.
Völlig verdrängt natürlich worden von anderen Strömungen und anderen Stilen. Ja.
Okay, und jetzt irgendwie steht das Album so ein bisschen als singuläres Ereignis irgendwie in der Bandgeschichte und monierst du jetzt, dass das nicht erfolgreicher war, als es war? Oder was sind deine Gedanken dazu, wie das in der Geschichte von der Band selber, aber auch in der Geschichte von Metal in dieser Zeit steht?
Das ist noch schwierig zu sagen, wie manches. Aber
also, was ich eigentlich meine, ist, irgendwie beklagst du, dass nicht mehr Hörer begriffen haben, was das für ein geniales Album, so wie du es findest, wie ich es annehme, ist. Und du verstehst einmal mehr die Welt nicht, dass sie so blöd ist und das nicht gecheckt hat? Oder hast du gewisse Erklärungen dafür, wieso das so ein bisschen unter dem Radar geraten ist?
Ich gebe dir jetzt in allen Punkten recht, von wegen, weil ich bin ja auch der Messias vom Thrash-Metal-Album bewerten. Also, wenn ich das sage, dann ist das so, wie wenn 50 andere das sagen. Nein. Also nur weil ich das Album wahnsinnig geil finde, heisst es ja noch lange nicht, dass das jeder auch muss.
Nein, aber ein bisschen ist ja so ein bisschen die Natur von diesen Hidden Gems, oder? Dass wir Alben hierher bringen und so, Gapfadeli, wie haben das nicht viel mehr Leute können checken, oder? Das ist so ein bisschen das Gefühl, oder?
Manchmal hat man es auch gern, wenn es nur einem selber gehört.
Ah, auf den Gedanken war jetzt
Ja, danke Inga. Das ist tatsächlich der Gedanke auch von Hidden Gems. Es ist natürlich logisch cool, Leute zu erzählen, hey, hör mal das Album XY. Aber eigentlich bin ich noch froh, wenn gewisse Alben mini bleiben. Oder wenn es heisst, ja, du mit deinen Rough Cut oder du mit deinen Rat oder weiss
nicht was. Rat haben nicht
gut, die sind gross gewesen, ja, aber ein blödes Beispiel, aber einfach, da gäbe es jetzt vielleicht dutzende andere Alben, die nicht so erfolgreich sind. Und ich glaube, so hässig ist man dann meistens nicht, dass es nicht gross geworden ist, sondern man würde gerne einfach sagen, hey, das ist noch gut, lass mal das an.
Also ich glaube, auf sachlicher Ebene kann man sagen, dadurch, dass sie keinen Deal hatten, haben sie auch entsprechend nicht genug grosse Promo gehabt, was sicher dazu beigetragen hat, dass der Erfolg von dem Album unter dem Radar geblieben ist. Und auf der anderen Seite, man hört natürlich schon einen rechten Unterschied zum Vorgängeralbum. Es ist, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, nicht mehr ganz so technisch thrashy, sondern es ist mehr, es hat wirklich so ein bisschen einen dunkleren, zugänglicheren Vibe im Sinne von, es sind mehr Songs drauf, also als Songs auch erkennbar in dem Sinn. Und die Leute, die vorher gut gefunden haben, die haben mit dem vielleicht einfach nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Das ist so ein bisschen wie wenn Status Quo jetzt irgendwie ein Rolling Stones Album rausgebracht hätte.
Oder in die Army Now. Ja, also ja, das war ja auch skandalös. Ja.
Oder Metallica mit dem Black Album, da macht mir jetzt auch Feinde. Aber
das ist sicher kein schlechtes Beispiel. Ja.
Also da ist ein Stilbruch drin, der bei vorherigen Forbidden-Fans wahrscheinlich nicht so geil angekommen ist. Und weil durch fehlende Promo und so weiter dann auch nicht genug neue Leute wieder an Land gezogen haben. Das ist jetzt meine Prognose.
Also ich würde auch sagen, der Schock innerhalb von der Thrash-Szene, weil eine Band, die so kultig war wie Forbidden mit den ersten zwei Alben, der Prog-Aspekt in sich hatten, die wirklich sehr technisch gespielt haben, wo sie einfach das Ganze ein bisschen noch weitergetrieben haben, wie jetzt Testament, Metallica, Slayer, ist natürlich das Album Distortion, auch so ein bisschen, okay, was mache ich jetzt mit dem? Aber eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich glaube, das ist einfach das ist ein Ist-Zustand, auch ein bisschen immer gesellschaftlich gesehen, wie etwas tönt. Hey, zu dieser Zeit sind auch Bands wie Biohazard und weiss nicht was rum gewesen. Und das ist irgendwie auch für mich teilweise ein bisschen zu hören in diesem Distortion-Album. Aber ist das schlimm? Nö. Aber was ich nur schnell will sagen, die zwei ersten Alben, also das sind wirklich Kult-Alben. Die sind wirklich Kult, oder? Und dass man, wenn du natürlich eine Kultband bist mit Kultalben in einem Stil, der eh so ein bisschen Nischen ist und alle finden, das ist noch schwierig. Und wenn die dann noch veränderst, oder, du hast natürlich wirklich einen Fettnäpfel rein dran. Aber ich finde, das Fettnäpfel ist gar nicht so schlimm.
Gibt es denn eine Fangemeinde von diesem Album? Also irgendwie fühlst du dich getreut von einer gewissen Gemeinde?
Nö, ich glaube nicht. Was Forbidden-Platten anbelangt, ist mir wahrscheinlich auch eher so ein bisschen auf verlorenem Posten. Weil das Distortion-Album ist wirklich auch unter den Forbidden-Fans jetzt nicht unbedingt das, was sie zuerst nennen.
Perfekt für Hidden Gems.
Voll, eben.
Ja, klar. Also du hast ja auch dürfen, über das Album mit jemandem reden, der daran beteiligt war. Das haben wir ja gar noch nie erwähnt. Also du musst vielleicht schon erzählen, du bist auf München gegangen. Erzähl du.
Ja, wir haben uns natürlich damals in den 90ern schon kennengelernt, wobei das haben wir beide irgendwie gar nicht mehr so wahnsinnig auf dem Schirm gehabt. lange Zeit dazwischen, sei Dank. Und man trifft ja alle noch viele Leute dazwischen. Der Craig Lo Cicero, der Gitarrist, und ich, wir haben über Instagram wieder Kontakt bekommen. Das hat irgendwie letztes Jahr angefangen, weil ich habe gesehen, dass sie dort auf dem Rockhard Festival gespielt haben und habe die Tags in einer Instagram-Story, und das hat der Craig gesehen, weil er macht die Forbidden-Seite auf Instagram selber und hat das repostet. Und dann habe ich irgendwann, ein paar Monate später, jetzt vor einem halben Jahr irgendwann einmal, habe ich von Rape die Basslinie gespielt und habe das auf Instagram gestellt. Und wir sind dort seit dem Rockhard Festival halt über Instagram wieder verbunden gewesen, nach diesen 20 Jahren. Und dann hat er das gesehen und hat das auch gepostet auf der Forbidden-Seite. Das war für mich so ein bisschen ein Ritterschlag gewesen. Da hatte ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass die das machen. Aber es hat mich sehr geirrt, und seit dort sind wir eigentlich so im lockeren Kontakt. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, wie sieht es aus? Ich spiele in München im Backstage, und hättest du eventuell Zeit? ein paar Minuten, um ein paar Fragen beantworten zu dem Album. Und er hat gesagt, auf jeden Fall, natürlich, selbstverständlich. Und er ist ein extrem freundlicher, sehr zugänglicher, sehr fachversierter Mensch, ein grossartiger Gitarrist und tatsächlich auch hochprofessionell. Also echt, es ist eine Freude gewesen, mit ihm zu sprechen.
Also das heisst, viel, was wir vorher diskutiert haben und versucht haben herauszufinden, können wir eigentlich aus erster Hand jetzt hören, um was es eigentlich geht.
Ja, also wir sind an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, Twisted into Form und Distortion sind zwei relativ unterschiedliche Alben und dass Distortion halt viel mehr Groove drin hat und sehr viel düsterer ist. Und Craig hat dann eben auch gesagt, dass zu dieser Zeit eben so ein bisschen der Umbruch war, dass Thrash-Metal oder härterer Metal eigentlich nicht mehr so eine Rolle gespielt hat und mehr so ins Alternative-Grungige reingedriftet ist. Und Hardcore und Thrash-Metal, die ja sehr verwandt sind, sind immer politisch gewesen. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich sehr fest im Hardcore und im Thrash-Metal drin bin, weil ich da sehr interessiert bin an politischen Inhalten. Und zu dieser Zeit ist es wie nicht mehr so ganz populär gewesen, sich politisch zu äußern. Also es ist bis heute ja, hat sich das ein bisschen durchgezogen. Man muss immer aufpassen, was man sagt, was in gewissen Momenten auch richtig ist. Aber damals ist alles so ein bisschen fluffiger geworden und weniger politisch und ein bisschen weniger unbequem so.
Wollen wir mal hören, was er dir erzählt hat auf das?
A lot changed. First of all, the biggest change was in the world outside. The biggest change was the way that music was being viewed by the public and consumed. The world changed. You know, some people know, but when we finished on the Twisted into Form tour, Combat wanted us to immediately go back and write a record and go back and do what Testament did and make an album in 5 minutes. And you just keep the perpetual thing like. They were acting like everything was going to last the way it was, when I knew it wasn't anyway. Because I remember bands like Soundgarden and Alice in Chains and stuff coming out and putting out great records. And to me, I was like, okay, this version of thrash metal doesn't sound as good anymore. The changing of the guard by having a more emotional attachment to music and not running through the numbers. Because the old version of thrash was emotionally attached. The newer version became very clinical and everyone had a ballad and you had to do the same thing and everyone's parting their hair on the sides and had the same clothes. And I was just like, what the fuck is going on? So I saw that part coming. And we wanted to write a real record and we were going to do it with Max Norman. We were going to, you know, use him to produce it. And we fought to get off of Combat. They agreed begrudgingly. And then we were about to sign to RCA Records. And it was a really extravagant record deal, even for them. Okay. And this is off the demos we did that were like almost no thrash whatsoever, being the Trap demo and, you know, this My Sorrow's My Own is So Dark. But they loved that shit. And it was far more melancholy and like emotional and whoa. It was good stuff, but it was not thrashy.
Also für mich ist es eigentlich eine rechte Bestätigung, wenn ich das so irgendwie darf sagen, dass sie eben wirklich die Einflüsse und das auch Alice in Chains nennt. Weil ich höre so viel Alice in Chains da drin. Also wie positiv oder negativ das jetzt ist, irgendwie, das können wir vielleicht nachher noch reden. Aber also ich kann einfach sagen, ich höre Biohazard auch, ich höre Alice in Chains und ich höre ganz viel Pantera auch in gewissen Stellen.
Ich will gar nichts von dem dort drinnen hören. Ich will Forbidden als Forbidden hören.
Sorry, dass ich dir da in die Suppe reinpisse.
Nein, das ist in Ordnung, das darfst du fragen.
Ich finde, es tönt wie eine Mischung aus ihren Fresh Roots. Gemischt mit den Bands, die jetzt ein bisschen genannt worden sind. Ja. Es fügt sich wie zwei Welten ein bisschen zusammen. Also fresh 80er und Anfangs 90er Metal, wo dann halt eben richtig Prong vielleicht gelaufen ist oder Biohazard. Ich finde, das spürt man schon ein bisschen, dass die zwei Welten quasi dort zusammenkommen. Und ich glaube, das meint er ja auch ein bisschen mit seiner Interview-Aussage. Das kann nicht weitergehen wie jetzt die ersten zwei Platten. Ja. Ja, sondern sie müssen sich quasi verändern oder wollen sich verändern, ja. Hat er ja eigentlich betont, er will sich ja verändern. Es ist ja nicht ein Müssen, ja.
Ja, voll. Also für sie ist ja auch der Weg zu dieser Platte, hat er ja auch gesagt, mit recht viel Frust und Wut verbunden gewesen, mit allen Umständen, die dazu geführt haben. Und er hat dann auch gesagt, letztendlich haben wir das Album für uns selber aufgenommen. Weil halt, wenn sich, das wissen wir wahrscheinlich also zur Genüge als auch Musiker, man nimmt das Album auf und probiert es irgendwo unterzubringen, damit es rauskommt, damit die Leute dürfen haben, weil man davon selber so überzeugt ist. Und die Labels sagen alle nö. Machen wir nicht. Scheissdreck. Wenn wir nicht, es ist nicht der Zeitgeist, das lässt sich nicht verkaufen, das ist nicht gut genug, blablabla. Und das ist eigentlich genau das gewesen, was im Vorfeld zu Distortion dann passiert ist, nachdem sie es fertig aufgenommen haben.
Also grundsätzlich bin ich absolut Fan von Bands, die sich entwickeln und wo irgendwie auch der Zeitgeist nicht an ihnen vorbeigeht. Also jede Band ist ja quasi zum Scheitern verurteilt, wo einfach in so einer Zeitblase bleibt für alle Ewigkeiten. Das finde ich eigentlich grossartig, nur dass irgendwie, okay, machen wir jetzt hier zum Messias, zum Forbidden Messias, dass sie ja schon quasi eine Second Wave Bay Area Thrash Band gewesen und jetzt mit Distortion quasi eine Second Wave Grunge Metal Band werden, wenn man es jetzt böse will. Aber ihr könnt mir gerne widersprechen.
Das war jetzt sehr böse gewesen. Yeah.
Also ich höre nicht viel Grunge aus, vielleicht Alice in Chains Einfluss höre ich nicht viel Grunge da.
Ja, gar kein Grunge.
Ich meine, sorry, Grunge. Ja, ich meine 90er Jahre. Ich meine 90er Jahre.
Also, Prong, Biohazard, die ganze New York Hardcore.
Hört ihr nicht Pantera?
Nein, null. Mhm. Das ist für mich wie eine ganz andere Baustelle.
Aber, also was es drin hat, das ist sicher die Melancholie, die der Grunge mitgebracht hat. Ja. Die ist auf der Distortion definitiv zu hören.
Mhm. Du hast ihn noch gefragt, wie das passiert ist, in Deutschland Plattenlabels gekriegt. Wollen wir mal hören, was er dir erzählt hat auf das?
Again, we lost our way too, like, but in a different way than the other guys. And so I kind of saw that coming. And then once the industry changed, first Paul got handpicked for Slayer. So that, now we got to get a new drummer. We got a great one. Didn't matter how good he was. He's not Paul Bostaff, he's in Slayer. Didn't even matter. So there was that strike against us. And then right when we were about to sign the deal, even with Steve, Smells Like Teen Spirit broke. The album was out for a while, but the fucking thing broke. And then every label said, we're going to pivot. And they all stopped signing thrash bands. So every band that was in my category of music all suffered the same fate. And most of them completely died and withered away. We kept going for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years, you know? And it was fucking hard on all of us, you know? We're like, what the fuck? So the... What happens between Distortion and Twisted and Informed Distortion is a world of change and growth and inner searching and like really fucking trying to understand who we are, where we fit in this, and also hearing a lot of better music and great things that were like really fucking good, you know? You had bands like Sepultura fucking crushing it at that time and Pantera crushing it at that time. And the death metal market and the black metal market, but thrash metal was as good as dead, no pun intended. But what you have is you had a band that wrote about 20 songs in that period of time, and then started weeding them out to what we really feel like now. And it was a lot more concise and a little more pissed off and a little more thrashy than what we would have done had we put out about 1991, which probably would have been leaning more towards Queensryche.
Ja, noch interessant. Ich verbinde immer Grunge mit dem Tod von Hair Metal. Und jetzt höre ich es quasi das erste Mal als Tod vom klassischen Thrash Metal. Das ist mir eigentlich noch nie durch den Kopf.
Ja, ist ein mega spannender Ansatz, finde ich. Ja. Und auch, also was er sagt, ich meine, dass er ein guter Musiker ist, müssen wir ja nicht diskutieren. Aber hey, du bist ja einfach inspiriert von Sachen. Und wieso ist es wie ein Verbrechen, inspiriert sein von irgendwie Bands, vielleicht, die dann aus Seattle gekommen sind. Ich glaube, Nirvana wenig, aber eben vielleicht Alice in Chains oder Soundgarden.
Die Musik, die wir zu hören bekommen, die wir kaufen können, die ist halt einfach auch extrem gesteuert von dem, was die Leute, die es verkaufen, zu sagen haben. Und das macht einfach einen Haufen Kunst kaputt. Und du darfst gar nicht teilweise das machen, was du wirklich willst wollen oder wo dein Herz liegt, weil irgendein Arschloch, wo das will verkaufen oder sollte verkaufen, sagt, nein, das geht nicht. Und mit dem tötest du Kunst.
Es ist einfach ein Wahnsinns-Gap, 5 Jahre. Oder? Und irgendwie krieg das nicht so richtig zusammen, dass die Band den gleichen Namen noch trägt. Weil ich meine, es gibt natürlich Bands, die irgendwie wirklich von Album zu Album sich verändert hat. Oder? Und dann noch sind aber die Abstände kleiner. Sodass man irgendwie den Fans vielleicht, also die Möglichkeit grösser ist, dass man die Fans mitnimmt in dieser Entwicklung. Und wenn natürlich irgendwie von 1990 weg quasi Totenstille ist und dann 5 Jahre später melden sie sich mit einem Album, wo, aber für mich schon eine recht neue Identität ist. Was ich ja überhaupt nicht schlimm finde. Und ich finde es super, dass sie die Platte gemacht haben und dass sie sie auch haben können rausgeben können. Dass der Wille zur Veränderung quasi doch minimal belohnt worden ist. Aber zum eine Fangemeinde bilden und ein Markt haben, ist das wahnsinnig schwierig. Also es ist nicht wirklich ein Wunder, dass sie quasi in Anführungs- und Schlusszeichen nur in Deutschland fündig geworden sind. Ja, dass es nicht ein amerikanisches grösseres Label gegeben hat, das gefunden hat, hey, ja, endlich kommt die neue Forbidden, so quasi.
Also Deutschland und Europa ist ja sowieso sehr, wie soll ich sagen, sehr traditionell und sehr verwurzelt im Metal und nicht so trendabhängig wie der amerikanische Markt, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, absolut. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Ja. Also für mich ist es kein Zufall, dass sie noch in Deutschland rausgekommen, also über ein deutsches Label rausgekommen ist. Weil eben, wie du gesagt hast, richtigerweise, Inga, es ist einfach traditioneller. Der deutsche Markt und der europäische Markt, das ist vielleicht der amerikanische Markt, wo vielleicht ein bisschen trendiger, mehr der Trends hinter drin rennt. Also mir dunkt das ziemlich klar eigentlich sogar. Und ich meine, es ist ja kein Zufall zum Beispiel, wenn man jetzt Grunge als Trend will reduzieren, ist ja ein bisschen böse natürlich, mir fällt keine europäische Grunge-Band ein, die eine Bedeutung hat, ja. Ausser wenn man will Bush oder so etwas rein tun, ja. Sonst fällt mir jetzt spontan nichts ein. Oder ja.
Also vielleicht kann man auch noch sagen, dass der amerikanische Markt vielleicht irgendwie viel grausamer schnell reagiert auf irgendwie, das ist jetzt nicht mal gesagt, tschüss zusammen.
Absolut, ja.
Oder? Und absolut. Quasi eben ein europäisches Label eher auf langfristigere Wert setzt und auch eine gewisse Treue irgendwie an den Tag legt und wegen dem irgendwie Forbidden nochmal eine Heimat gefunden haben.
Ja, sagt ja der Craig auch. Also er sagt immer wieder, dass Europa und die europäischen Fans immer sehr gut gewesen sind zu ihnen. Darum kommen sie ja auch immer wieder da hin. Also seit neuestem zumindest glücklicherweise wieder.
Inga, du hast uns auch Text geschickt zu den einzelnen Songs. Um was geht es denn textlich überhaupt auf diesem Album?
Ja, wir sind bei Thrash und das ist immer politisch, gesellschaftskritisch. Und ein gutes Beispiel für die Thematik ist der Song «Wake Up», wo es um Verschwörungstheorien geht und auch die typische Aufwachen-Geschichte von Leuten, die so Verschwörungstheorien überall weitreiten und so. Und wie aktuell kann das eigentlich noch sein, so nach der Corona-Zeit, wo die Thematik relativ offensichtlich immer war und ja, auch vor 35 Jahren schon.
Okay, aber da muss ich jetzt mal wirklich etwas fragen. Sorry. Also, wenn ich jetzt den Text lese, «Wake Up», dann habe ich fundamental etwas falsch verstanden, wenn er jetzt quasi aus der Sicht von einem Verschwörungstheoretiker redet oder einfach redet. Und das ist ja ein riesen Unterschied. Also es sind jetzt genau 30 Jahre her. Das liest sich für mich ja wie Proto-Verschwörer. Also da sehe ich nur Kapitolstürmer vor dem inneren Auge durchziehen. Also wenn du das liest, «Rise up from the ashes, accept no silence, soon they'll know we're all tired of it, it's time for change.» Und dann in der letzten 5 Linien, «Believe not a word from the damned, the skeptic and the cynic must stand, what we see are the lies, demand justice, now justice.» Das ist doch 1:1 Kapitolstürmer-Sprech, oder?
Ja, das ist, ich würde sagen, das ist Auslegungssache. Ich würde jetzt nicht sagen, Forbidden Hand den Grundstein gelegt fürs Kapitolstürmer.
Nein, um das Himmels Willen nicht. Und es heisst ja auch überhaupt nicht, dass sie noch auch auf dieser Schiene geblieben wären. Aber es liest sich einfach, interessant, schon 1995 hat es diesen Ton gegeben.
Da hat es immer schon gegeben. Also gesellschafts- und regierungskritisch hat es immer schon Leute gegeben. Also da kannst du ja, ich weiss auch nicht, was, die nächste Station hinter sie wäre Zweiter Weltkrieg, dann die nächste Station hinter sie wäre Erster Weltkrieg und dann sind wir irgendwann im Mittelalter.
Absolut klar, dass es das immer schon gegeben hat. Aber jetzt als amerikanisches Phänomen und auch wissen, dass ja der von Ice the Earth dort zuvorderst dabei war, im Kapitolsturm und so weiter. Ist klar, wir sind keine politische Sendung und politische Podcast. Aber was mich einfach die Wunder nimmt, ist, wo da Forbidden genau stehen. Also das nimmt mich dann noch Wunder.
Also ich weiss einfach, dass der Craig oft beim Schreiben von Lyrics eine andere Position einnimmt. Und dass er nicht aus seiner Sichtweise raus Lyrics schreibt, sondern Position wechselt, also den Blickwinkel wechselt. Was seine politische Ausrichtung ist, kann ich dir natürlich nicht sagen. Da müsstest du mit ihm noch einmal drüber
ja,
reden.
Ja, was ich auch wirklich gerne würde machen, aber es wäre ein relativ bizarrer Ansatz, wenn er jetzt den ganzen Text quasi ironisch gemeint hat. Also, das würde mich dann schon sehr wundern, wenn er das nicht einfach so als ein Statement hätte wollen, da stehen haben.
Aber wo siehst denn du jetzt den Kapitolstürmer in diesem Song oder in diesen Lyrics?
«The skeptic and cynic must stand». Also das braucht ja keine Erklärung. Also alles ist gelogen, wir werden angelogen, das ist libertärer Sprech, oder?
Genau. Aber du tust ja jetzt eigentlich quasi positionieren, wo das steht. Ich habe es nur einfach, währenddem ihr geschwätzt habt, den Text gelesen und keinen Rückschluss gefunden auf eine bestimmte Gesinnung.
Gibt dir völlig recht, kann man aus diesem Text nicht lesen. Würde mich aber jetzt, wenn ich 2025 ihn getroffen hätte, extrem wundern. Weil es ja irgendwie halt für die meisten Leute auch wahnsinnig wichtig ist, dass sie können erkennen, wer steht für was. Also weil es ja in diesen Zeiten extrem wichtig ist, auch sich gegenüber Sachen abzugrenzen.
Also der Text ist 30 Jahre alt, das muss man schon dazu sagen. Also ich finde es noch schwierig, den in heutigen Zeitgeist einfach rüberzunehmen und das zu interpretieren. Ich finde das noch recht schwierig. Und mir denkt, eben, es könnte ja auch eine Kritik sein am damaligen Zeitgeschehen, oder? Was ist Anfangs 90er gesehen? Haben die ganze Irak-Krieg gehabt, wo völlig sinnlos war, ist zum Beispiel, ja. Und auch andere Interventionen, wo Amerika mitgemischt hat, also auch Irak, die ganze Sache dort. Vielleicht ist ja auch Kritik an dem, oder, ja. Das wissen wir jetzt natürlich nicht anhand von dem Text, oder. Es hat immerhin die Ziele drin, eben Wake Up, Expose Obscenity, Unreal Reality, Wake Up, Humanity, oder? Das ist ja ein sehr humanistischer Text fast schon,
absolut,
in diesem Teil, ja.
Und es ist, wenn du es für heute anschaust, für die heutigen Verhältnisse, die in Amerika gerade stattfinden, wäre es ja eigentlich ein vernünftiger Ansatz.
Eben, genau, einfach mit dem kleinen Zusatz, dass es brutal wichtig ist, wo es aus dem Kern rausgeht, weil es von dem Kern aus sozusagen in sämtliche Himmelsrichtungen gehen kann.
Ja, aber das ist ja das Geile daran. Weißt du, also, ich meine,
Ja, aber für das ist es jetzt mehr aus der Perspektive aus 2025 ein bisschen zu wenig konkret.
Aber es ist kein Text aus dem 2025. Es ist, wie der Philipp schon gesagt hat, der Text ist 30 Jahre alt. Vor 30 Jahren haben wir alle noch Zeug rausgelassen, die heute überhaupt nicht mehr gehen. Mittlerweile ist jeder, der gehört, also du kannst sagen, was du willst, jeder gehört Flöhe husten. Im Kontext von vor 30 Jahren findet der Text einen komplett anderen Sinn.
Okay, ich würde jetzt sagen, wir machen hier einen Schnitt, weil ich glaube, es ist viel Spekulation drin, sondern hören doch an, was er sagt, weil du hast ihn das wirklich gefragt.
Ja. Yeah, I was on a big time conspiracy theory trip at that point, but I've always been like admittedly more of a hobbyist, because I feel if you invest in any conspiracy theory too much, you don't know what the fuck you're doing. Like, you can think anything you want to think, but you can't prove any of it. So I've always known that, where other friends of mine have had problems with that. At that time, I wanted to kind of hit on, like, well, you know, wake up humanity. Like, good luck, buddy. Like, it's not your lane in life. But we tried, you know. It's like this voice over here, wake up! And someone's like, I can't hear you, you know. But we were trying to make some sort of change in a naive way, like young people do. And I love the little thing with Ronald Reagan in the middle. What if an alien race, you know, you found out you're threatened by something from another planet? And then basically, the moral of that being, realizing that you really are just a speck.
Yeah.
And as a race, you should probably stick together instead of pigmentation problems being the thing that separates you. You know, like where you're born, what you look like. Like, you're on Earth. You're fucking, you know, if you're lucky, you got two eyes, two legs, you know what I'm saying. So, yeah, kind of idealistic.
Ja, das klingt ja schon mal absolut vernünftig, oder? Wo man eigentlich weitere Befürchtungen in dem Sinn nicht muss haben. Trotzdem ist es für mich eigentlich, wenn ich irgendwie die Texte durchlese, so ein bisschen ein Element, das mich in gewissem Metal stört, weil es einfach so quasi an sich politisch super geil. Und dann nachher irgendwie sind es eigentlich relativ viele Aussagen, die eigentlich so gerade auf dieser Stufe nicht genug konkret sind, dass man sie auch nicht wirklich beim Wort nehmen kann. Oder? Also auch in diesem Rape-Song kommt dann Rape, Rape, Rape. Und dann denkst du, okay, ist das jetzt genau innere Distanz oder soll das innere Distanz produzieren bei den Leuten? Das ist für mich immer ein Bruch, der mir extrem schwer fällt.
Da ist sehr viel persönliche Interpretation drin. Von dir. Oder?
Nein, das ist eine relativ konkrete Kritik, oder?
Nein, aber du kritisierst etwas, was du interpretierst. Also ich höre die Meinung nicht. Also du tust quasi die Meinung definieren. Ich sage nicht, dass die nicht so ist. Aber du hast jetzt den Song «Rape Me» genommen. Da hat er, glaube ich, auch etwas erzählt, Ingo.
Ja.
Darf ich es laufen lassen? Wir hören es einfach. Ja.
I've always been one for at least a double entendre, if not a triple or quadruple. Meaning that I like multiple meanings and I choose my words carefully. But that one, it was never about rape physically. It was when AIDS was running rampant. And it was about people that were willingly infecting others.
Yep.
Like, because they were too selfish or they were just fucking flat out wicked. And it was happening. People were really unsafe sex at that time when there was so much going around. I was like, wow, this is fucking crazy. It's almost like, you know, everyone's raping each other. In a certain kind of non-literal, but, you know. So that's what it was to me. So it was really about somebody spreading the disease in such a sinister, underhanded way that it was a violation. But knowing that, if you know, when you go and read the lyrics, it makes perfect sense.
Mm. Also ich glaube, der Craig hat dir jetzt gerade recht viel Antwort aufs Maul gegeben, oder?
Nicht wirklich.
Ach,
komm jetzt.
Okay, nice try.
Also ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir reden im Kontext von einem Songtext, wo so und so viele Ziele halt limitiert ist. Klar. Das sind ja Themen, wo man viel weiter müsste ausholen, aber das passt halt schwer in einen Songtext rein. in diesem Stilmittel sowieso neu. Ja.
Und er ist sich dem ja auch bewusst. Ja, er ist sich bewusst darüber und er hat auch gesagt, er wählt seine Worte eigentlich sehr vorsichtig. Er findet tatsächlich, Kunst muss weh machen, damit sie ankommt und damit sie eine Aussage hat und damit sie verstanden wird. Wenn sie nicht weh macht, dann ist sie einfach nicht aussagekräftig genug.
Wir bewerten im 2025 etwas, was ein 24-Jähriger gemacht hat in den 90er Jahren. Aber den Kontext herstellen mit dem Wissen, das ich heute habe, oder mit der Erwartung, die ich heute habe, ist schon ein bisschen too much, finde ich. Ein Link zu jetzt dem Stürmen vom Kapitol oder so. Da wäre jetzt gar nicht drauf gekommen, da bist du ja wirklich sehr kreativ.
Okay, also mir liegt es auch fern, irgendwie jetzt da Polemik zu entwickeln. Aber die Antworten von ihm sind für mich jetzt nicht zu 100% befriedigend und wirklich klärend in dem Sinn. Aber machen wir da nicht ein weiteres Fass auf. Lassen wir es bei dem. Aber an sich, dass man jetzt hier überhaupt in dieser Folge mal Text so unter die Lupe nehmen, ist interessant, oder? Und
das haben wir in der Purple oder in der Zepp oder in der Sabbath-Folge auch nicht gemacht. Also ich sage mal so, wenn es um Zepp geht, müsste man sich ja auch hinterfragen. Okay. Da kann man wieder sagen, hey, ist ein 20, 25-jähriger junger Mann mit viel Testosteron. Ich glaube, da gehen wir eigentlich zu weit. Ich glaube, wir finden uns doch dort wieder ein, was angehört bei der Musik. Weil es ist wirklich sehr viel Interpretation, habe ich das Gefühl. Ich könnte auch Pearl Jam, Fugazi, Rage Against the Machine genau der gleichen Gewissensfrage stellen.
Aber ist ja nicht falsch, wenn man das macht.
Oder? Wenn einer sagt, irgendwie fuck the system, dann ist ja meine Aufgabe herauszufinden, welches System meint er. Du tust jetzt spekulativ entscheiden, welches System das ist. Und das finde ich relativ gefährlich, weil ich höre das in diesem Text gar nicht, diese Seite.
Ich finde jetzt gerade, also gerade den Vergleich Led Zeppelin zu nehmen, wenn ich jetzt überlege, die beiden Textziele zu vergleichen, «Baby, I'm your backdoor man», und «Wake up humanity» von «Forbidden» finde ich also doch durchaus einen Unterschied. Hey, nach dem kurzen Exkurs in die Welt der Lyrics, lass uns doch nochmal zu der Musik zurückkommen. Und zwar ein Song oder ja mit der Song, der für mich sehr wichtig ist auf dem Album, ist «Hypnotized by the Rhythm». Und der Anfang von dem Song bis der Gesang einsetzt, ist für mich ein totaler Gänsehautmoment. Also ich habe jedes Mal, wenn der anfängt, ist für mich gerade, knipse ich mich aus dem Leben aus und dann bin ich so in dem Song drin und der ist unfassbar geil.
Also darum hören wir das auch gerade schnell.
Die Gitarre. Sag ich dir etwas zu dieser Gitarre? Du bist selber Gitarrist, sag etwas. Also das kann man, als Gitarrist kann man das nicht einfach an sich vorbeiziehen. Das geht nicht. Dann hat man nicht richtig hergelost.
Nein, es ist immer Geschmack. Also ich finde es super cool, super geil. Nicht extrem, jetzt weißt du, also der Gänsehaut-Effekt, den du hast, habe ich nicht. Aber es ist mega cool, absolut. Aber eben wegen dem ist ja Musik so, wie sie ist. Es berührt Person A und Person B sagt «Why?». Oder? Und das ist ja das Geile. Oder? Da, ja.
Mit dir rede ich gar nicht mehr.
Genau. Aber es ist kein «Why»-Moment, sondern es ist super cool, aber nicht, also ja, jetzt nicht nach oben strebende Gänsehaut. Du, Philipp?
Ja, eben technisch nicht sehr versiert, das Ganze. super gut gespielt, logisch, ja. In dieser Musikrichtung muss man eh gut können spielen, das darf man glaube ich auch mal festhalten, ja, ganz generell, ja. Ja, also ich find das Intro sehr, sehr cool, mir gefällt es eigentlich gut, ja. Das Lustige ist, der Song nachher, also mir gefällt eigentlich der Anfang fast am besten vom Song, ja. Der Song selber finde ich ganz okay, aber jetzt nicht so der Knaller wie jetzt zum Beispiel der Open, oder da liegt man mehr. Als Distortion finde ich noch, als Song jetzt einfach noch, ja, gefällt mir noch ein bisschen mehr.
Fran, was sagst du als Drummer?
Mir gefällt das gut. Ich finde auch der Groove wirklich cool. Ich finde den Beat cool, oder? Mit der Snare, die immer ein 16. vor dem Beat schon nochmal einsetzt. Der Drummer ist sowieso cool. Der ist auch sehr anders als der Paul Bostaff. Das sind also wesentlich viel mehr Prog- und Fusion-Elemente drin. Meinem persönlichen Geschmack kommt das total entgegen. Ich finde es total kreativ, was er alles macht. Er hat auch einen coolen Sound. Von dem her. Und also, das kann ich auch wirklich sagen. Jetzt mit jedem Mal hören gefällt es mir musikalisch besser. Also irgendwie, da verbindet sich schon etwas.
Und du hast ja ihn auch gefragt, wie er eigentlich den Song findet, oder? Nachdem du ihm gesagt hast, dass du meterhohe Gänsehaut hast.
Yep.
Richtig.
The Craig had auch ein bisschen was dazu gesagt, genau.
One of the songs that gives me goosebumps every time I hear it. Every fucking single time. Is Hypnotized.
Mm.
The intro.
Yeah. Well,
the fucking guitars. I love that song.
I do too. It's probably one of my favorites on the album, to be honest with you. And my favorites on the album have changed over time, so.
Really?
Yeah. It's not the same stuff that
How
it was.
Come?
Because I've changed.
Obviously.
I reserve the right to change my own mind about shit that we all did together. You know?
Okay.
So, was meinst du jetzt? Sind deine ganzen Hutmomente bestätigt?
Du, ich glaube, er hätte können sagen, ich habe den Song auf dem WC geschrieben und, oder irgendwie beim Nachtwandeln oder so. Keine Ahnung. Wäre mir wurscht gewesen. Weil der Effekt ist letztendlich der gleiche für mich. Ja, für mich ist halt auch ein grosser Teil, wo die Magie von dem Album ausmacht, tatsächlich der Drummer, der Steve Jacobs, wo ich einfach mega cool finde. Und wie du, Fran, vorhin schon gesagt hast, dort bei Hypnotized, bei dem Intro, wie er reinkommt dort und die Zeiteinstrumente, sage ich jetzt mal, unterstützt in dem, wie er spielt, ist halt einfach hure geil. Distortion, das Album an sich und so die Grundstimmung ist zwar sehr, sehr viel weniger technisch eigentlich, aber gleich haben Forbidden immer schon so einen sehr progressiven Ansatz eigentlich drin gehabt. Und mit verantwortlich für jetzt die dunklere Färbung, die aber gleich auch recht anspruchsvoll ist, ist der Tim Calvert an der Gitarre gewesen, wo ja dann später zu Nevermore gegangen ist und bei drei Alben von Forbidden dabei war. Und der Tim ist ein absolut außergewöhnlicher Gitarrist und Songwriter gewesen. Wir haben uns damals auch kennengelernt auf dieser Distortion-Tour und wir hatten nachher auch jahrelang Kontakt gehabt. Also alles auf Gitarristen-Ebene, auf Musiker-Ebene tatsächlich. Man muss das ab und zu mal betonen als Frau, dass das nicht irgendwie andere Hintergründe hat. Das tatsächlich nicht. Wir haben immer mal wieder telefoniert und uns austauscht über irgendwelche komischen Musikalitäten und sonstige Sachen. Und der Tim ist ein sehr... wirklich ein sehr außergewöhnlicher Gitarrist gsi mit einem sehr eigenen Approach zu Musik und Songs schreiben. Und der Craig hat auch gesagt, dass der Tim eigentlich der beste Gitarrist war, mit dem er je gespielt hat. Und der Chewy, der ja normalerweise bei Voivod dabei ist, der ist jetzt in der Touring-Formation von Forbidden als zweiter Gitarrist dabei, sagt der Craig, das ist der, der am nächsten daran herkommt, was der Tim gemacht hat und wie der Tim gespielt hat. Die Soli nachher zu spielen, wo der Tim damals für Distortion oder auch für die anderen beiden Platten geschrieben hat und aufgenommen hat, ist eine Herausforderung. Das macht man nicht einfach so. Leider ist der Tim Calvert verstorben an ALS im 18.
Und was ist ja, ALS? Sorry.
Das ist eine Nervenkrankheit, wo du nicht kannst heilen.
Du verlierst die Betäubung über alle Muskeln.
Genau, und im Prinzip verstickst du an dir selber am Schluss. Es ist echt nicht lustig. Also,
Stephen Hawking ist vielleicht der bekannteste Patient. Ja,
genau. Ja. Und wir haben in dieser Zeit, er hat lange mir gegenüber gar nichts erwähnt gehabt, dass er so krank ist. Und das hat er erst ganz am Schluss hat er das dann mal erwähnt. Er war schon bei Nevermore gewesen dann und ist ausgestiegen aus der Musik praktisch und hat dann eine Pilotenkarriere verfolgt, bis er dann eben an alles erkrankt ist und im 18. leider verstorben ist. Grosser Verlust. Da an dieser Stelle wünsche ich ihm immer noch rest easy. Ich vermisse die gelegentlichen Gespräche, die wir hatten. Und ich bin ja selber Lehrer und wenn ich irgendetwas Schulrelevanz poste, dann mache ich immer den Hashtag HeyTeach rein, weil der Tim, wenn er mir geschrieben hat oder mir angerufen hat, dann hat er mir immer gesagt HeyTeach als Begrüßung. Und das ist so meine Erinnerung an ihn. Und genau.
Und du hast den Craig auch gefragt, ob er noch Erinnerungen hat. Oder so.
Genau.
Ist das richtig?
Yep.
Jetzt hören wir mal.
I knew Tim a little bit because we had some phone calls. We were in contact for a few years. And
he was good about that. He was good about that, man. His friends he made on the road and stuff like that, he really kept in contact.
Yeah.
Yeah.
How much Tim is on Distortion?
Oh, lots. I think, but it, you know, in ways like with Tim, it's always like the extras, you know, the embellishments and the twists and the turns that he adds to the music. You know, I mean, me and Tim got along great for a long time. And then as the years when we were grinding and we weren't doing anything, he started to get real resentful. It's like, it wasn't the same. It was like, by the time it was over, you know, he'd kind of forgotten about what good friends we were. He's like, fuck this. And he was, if you know Tim, you know he had an angry side. Mm. He did. He was angry. But I fucking really miss him. And I really regret not being able to sit down and have a beer with him and just talk. Mm. And be like, dude, do you remember, like, how it was? You know, but Tim was always the best guitar player I ever played with, ever. My feelings on Tim is he was my best musical partner because anything I'd write, he would harmonize it and he would syncopate it. And a lot of things, here's something, a lot of people don't realize that some of the things that Tim played are the things I wrote and some of the things I played are the things he wrote. We would like, oh, I like, can I play that? You know, we do that a lot. So he wrote like quite a few different things that I played on the albums over the years and vice versa. You know, but he was by far the most creative and well-versed and poetic, you know, guitar player. Yeah. That I played with, you know, he just had all that extra.
Ja, ich glaube, die zwei, die haben eine Geschichte, die recht unterschiedlich verlaufen ist, beziehungsweise nicht immer auch nur gut, aber das soll es in künstlerischen Kreisen gerne geben, dass manchmal die Wege einfach auf komische Art und Weise sich trennen. Und ich finde es schade, dass sie nie die Gelegenheit hatten, um das wieder aufzulösen, wie er ja auch selbst.
Wenn wir noch über die Coverversion reden?
Also ganz am Schluss von dieser Platte haben wir noch eine Coverversion von King Crimson, 21st Century Schizoid Man. Und ja, ist noch speziell, dass also eigentlich ist es gar nicht speziell, weil wenn man so vom Prog-Ansatz herkommt, dann ist es nicht so weit entfernt, dass man einen Song wie den covern kann. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr, sehr gelungene Version. Was sagt ihr als Fachleute?
Ja gut, man muss dazu sagen, in The Court of the Crimson King ist das Debütalbum von King Crimson. Das ist ein absoluter Klassiker, ja. Und es ist gerade noch der Opener. Also 21st Century Schizoid Man. Und der Song ist mir so anders bekannt, oder, dass es sehr schwierig ist für mich, den adäquat umzusetzen. Meine, das Spannende ist, dass ihr den Chewy als Gitarrist jetzt haben, also wo jetzt auch dabei ist bei Forbidden. Und er spielt ja auch bei Voivod. Und Voivod haben den Song auch gecovert, lustigerweise. Genau der gleiche, oder? Und mir ist bei beiden Versionen ein bisschen so, dass ich sie sehr solid finde, die Versionen, die sie spielen. Also beide gefallen mir jetzt, Voivod wie auch Forbidden. Aber eben, das Original ist halt unerreichbar für mich. Es ist ja komplett anders instrumentiert. Vielleicht liegt es auch noch an dem, dass es für mich so schwierig ist, dem gerecht zu werden.
Also das Debüt ist 1969 rausgekommen und kann man eigentlich getrost sagen, dass das Proto-Metal ist. Der Ozzy hat ja den Song auch gecovert. Auch er, riesen King Crimson-Fan aus dieser Zeit. Ich bin mal googlen, es gibt, ich bin auf 33 Coverversionen insgesamt gekommen von 21st Century Schizoid Man. Also kann man sagen, die Wahl an sich ist jetzt nicht irgendwie die Originalität pur. Aber ich habe natürlich trotzdem gedacht, als ich es gesehen habe, dass sie den covert haben, dass sie mich haben. Damit. Und ich bin dann auch noch mal ein paar durchgelassen von diesen Versionen. Es ist extrem hart, aus dem Song, der so perfekt ist, noch etwas Neues rauszuholen, um zu verrecken. Er stimmt einfach so in sich, dass eigentlich fast alle Versionen mehr oder weniger den 1:1 coveren, halt mit anderen Stimmen. So. Aber ich finde die Version von Forbidden auf jeden Fall eine gelungene. Okay, also wir kommen jetzt zu einer Schlussrunde, was mich einfach noch wundern würde. Also bei der Inga ist es ja klar, sie hat ja schließlich das Album gebracht. Philipp, wenn wir mit dir anfangen, was findest du grundsätzlich zu diesem Album?
Was finde ich grundsätzlich zu diesem Album? Ja, eben, es ist noch interessant, wie das erwähnt worden ist, dass Fans oder Anhänger auf den ersten zwei Platten mehr Mühe haben mit dieser Platte. Und irgendwie tue ich mich ein bisschen in die Kategorie rein. Ja. Also Twisted Into Form bleibt weiterhin mein Favorit. Liegt vielleicht eben auch dran an so Songs wie Out of Body, Out of Mind und so Sachen von Twisted Into Form, wo mir einfach Stufen mehr gefallen, als das, was auf Distortion drauf ist. Ja. Also so gesehen, es ist ein würdiger Nachfolger, es ist ein interessanter Nachfolger. Mir zündet nicht ganz so fest wie die, vor allem die zweite Platte. Ja. Ohne jetzt die letzten zwei zu kennen.
Ja, Inga, danke vielmals, dass du die Band uns vorgeschlagen hast zum Hören. Sie hat es mit Freude gehört. Ich finde nicht alles gleich gut auf dieser Platte. Aber es war sicher sehr, sehr spannend und toll gewesen, die Platte zu entdecken. Wie es halt ganz viel Musik gibt aus dieser Zeit, die im Nachhinein sehr spannend ist zum Entdecken. Von dem her danke. Ich finde das Album super cool. Zu dieser Zeit sind viele Bands ein bisschen am Suchen gewesen und sich nicht ganz sicher gewesen, wohin sollen wir jetzt gehen. Und vielleicht Forbidden sind sich auch nicht ganz sicher gewesen, aber ich finde, sie haben eine gute Duftmarke abgesetzt.
Also ich bin auch dort mal dankbar, dass ich überhaupt Forbidden kennengelernt habe durch dich. Ich würde jetzt, glaube ich, vom Hören her eher noch mal zu den ersten zwei Platten zurückgehen, weil es bei Distortion irgendwie für alle die Elemente, die ich höre, irgendwie wie Bands zugeteilt kriegt, die das irgendwie noch ein bisschen besser machen als Forbidden. Aber ich kann es trotzdem nachvollziehen, was die damals abgeholt haben.
Also ich höre jetzt aus dieser Schlussrunde aus eine Bewertung von etwa 3,5 von 5 Sternen. nein, also für mich ist es nach wie vor eine absolute Überplatte und ich höre die immer wieder sehr gern. Präferiert auch beim Autofahren auf 12 mit Fenster unten. Macht die Strasse frei auf jeden Fall. Hey, ich danke euch sehr, sehr, sehr viel dafür, dass ich nochmal kommen durfte. Das war mir ein grosses Vergnügen gewesen, wie die zwei anderen Mal auch, mit euch über Platten können sinieren und analysieren und richtig tief in die Materie einzutauchen. Das hat mir mega viel Spass gemacht. Und ja, ich bin gespannt dann auf das Endresultat und ich hoffe, dass es allen so gut gefällt wie mir.
Ja. Und der Craig hat ja auch noch ein Schlusswort.
Genau.
Und für einmal lassen wir den Musiker selber den Abschluss machen und bleiben gesund, bleiben rockig. Und da kommt nochmal der Craig von Forbidden.
Is there anything important that you would want to say about Distortion?
Yeah, I don't regret it. I think Distortion should.
You shouldn't. It's my favorite.
No, I don't regret any of them. None of them. I think they're all good in their own ways. You know, it takes a while to listen to something with clear ears, though. You know, like after you finish it, you think of it all that it took to make that, and then you don't really hear it the same. So, I'm really proud of it. I think it was a bridge, like you're saying. It was the right bridge at the right time. It just took too long to make because of the years, not because of us, but because the industry. You know,
okay.
But I'm okay with it.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.